Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Erziehung in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Erziehung und Erlösung. Ja, zwischen Erziehung und Erlösung gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Weil wir müssen in einer gewissen Zeit zur Vollkommenheit geraten. Und Vollkommenheit bedeutet völlige Erlösung. Wir sind alle geboren mit dem Irrtum in unserem Herzen und müssen durch eine Neugeburt einen Prozess des Lernens, des Erlöstwerdens beschreiten und müssen das Ziel erreichen, nämlich in die Wahrheit zu kommen, zu wissen, dass wir die Kinder unseres himmlischen Vaters sind. Dafür hat uns Gott den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt, der bringt uns das Leben Jesu, den Maßstab, das Gesetz, die Lehrbücher, die Natur und die Offenbarung in seiner Heiligen Schrift. Damit wir in kürzester Zeit jetzt in ein exponentielles Wachstum kommen, um das Ziel der völligen Erlösung zu erreichen. Wie kommen wir dahin? Es sind Krisen, Schwierigkeiten, Konflikte und Anfeindungen, die uns helfen, in die steile Wachstumskurve zu kommen. Damit wir unseren Auftrag erfüllen können, nämlich dieser Welt die letzte Einladung zu geben von dem Licht und der Gnade, der Liebe Gottes, bis sich jeder Mensch endgültig entschieden hat. Und dann kommen die sieben Plagen, die Nacht, in der niemand lernen kann, niemand arbeiten kann. In dieser Nacht sind wir dann verwahrt, so wie Daniel in der Löwengrube, bis dass wir sehen, dass unser Herr kommt und er uns in die freie Schule nach Eden führt. Das Thema Erlösung ist besonders wichtig. Und die erste Frage, die ich möchte, dass wir uns stellen, ist, wovon soll der Mensch erlöst werden? Jesus kam, um diese Erlösung dem Menschen zu bringen. Aber er wurde nicht wirklich gut aufgenommen. In seiner eigenen Heimatstadt steht er auf am Sabbat in der Synagoge und liest, ich lese aus Lukas 4,18, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen, die zerstoßenen Herzen sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. So, das ist die Beschreibung des Zustandes in 5 unterschiedlichen Bildern des Menschen, der Erlösung braucht. Der Arme braucht die Erlösung, indem er reich wird. Der Zerschlagene braucht die Erlösung, indem er gesund wird. Der Gefangene wird erlöst, indem er frei wird. Der Blinde wird erlöst, indem er sehend wird. Der Unterdrückte oder, wie es hier steht, der Zerschlagene wird erlöst, indem er zur Selbstbeherrschung kommt. So, wir müssen also erlöst werden aus einem Zustand, in dem wir geboren sind. So, damit Erlösung überhaupt möglich ist, muss der eigene Zustand erkannt werden. Und wie es die Geschichte hier in Lukas 4 zeigt, ist, dass die Menschen in Nazareth, wo Jesus gesagt hatte, heute hat sich das erfüllt, ich bin gekommen, euch aus diesem Zustand zu erlösen, so wäre er fast gestorben, weil er es gewagt hat, ihnen zu sagen, dass sie erlösungsbedürftig sind. Deshalb sagte Johannes in Kapitel 1 von 9 bis 11, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. Jetzt müssen wir wissen, dass die Welt nicht die ganze Welt ist in dieser Beschreibung, sondern dass es sich um das Volk Gottes handelt, die Juden, die damals lebten. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wieso entstand das? Er war das Licht, das wahrhaftige Licht, das die Menschen erleuchtet. Was hat dazu geführt, dass sie es nicht gesehen haben? In Johannes Kapitel 3, Da kommt der Nikodemus, ein Gelehrter, ein Hoher, zu Jesus. Und Jesus sagt ihm: Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt: Wie soll ich denn wieder in den Mutterleib gehen und nochmal geboren zu werden? Und Jesus erklärt ihm dann den Prozess ab Vers 14: Und wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig, das heißt erlöst, werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt kommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. So, die Frage stellt sich: Welche Erkenntnis fehlte den Menschen zur Zeit Jesu, damit sie ihren Zustand erkannt hätten? Wir müssen uns folgendes Szenario vorstellen. Den Juden, und nicht den Juden alleine, sondern der Eva wurde verheißen, dass ein Erlöser kommen wird. Der wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihn in die Ferse stechen. So, die Verheißung eines Erlösers hat es 4000 Jahre lang bis zum Zeitpunkt, als der Erlöser kam, gegeben. Die Menschen haben die Schriften studiert, aber sie haben Jesus nicht erkannt. Welche Erkenntnis hat ihnen gefehlt, dass sie Jesus nicht erkannt haben? Und nach 2000 Jahren immer noch warten, dass ihr Messias kommt. Ist das nicht erstaunlich? Das sogenannte Volk Gottes in völliger Ignoranz, das heißt in völliger Unkenntnis seines eigenen Zustandes, wartet auf den Erlöser immer noch, obwohl er schon längst da war. Es gibt aber eine Parallele, und die hat es immer wieder gegeben in der Heiligen Schrift. Und die Parallele ist zu unserer heutigen Zeit. Wir warten heute, dass Jesus wiederkommt. Aber wir sagen, wir brauchen ihn nicht. Denn wir sagen, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Das heißt, die Zeit, zur Zeit Jesus hat das Volk die Bibel nicht verstanden. Das heißt, das, was sie ihnen vorausgesagt hat, sie waren in völliger Blindheit und haben die Ereignisse so stark missgedeutet, dass Jesus nicht mal seinen Jüngern helfen konnte, bis nicht, dass er gestorben ist und auferstanden war. Er konnte ihnen die Augen über ihren eigenen Zustand nicht eröffnen. Und jetzt sind wir am Ende der Tage. Glaubt ihr, Satan hat geschlafen, dass er das Volk Gottes oder das sogenannte Volk Gottes, das berufene Volk Gottes, nicht gleicherweise verführt? Dass sie nicht erkennen, wozu sie da sind? Dass sie nicht erkennen, wozu Jesus das zweite Mal kommen muss? Dass sie die Ereignisse nicht einschätzen können? Welche Erkenntnis fehlt den Menschen heute, damit sie ihren Zustand erkennen könnten? Diese Krise, in der wir sind, ist eine sehr erleuchtende Krise. Sie zeigt nämlich, dass wir Menschen, besonders die Gläubigen, von der Heiligen Schrift ich hätte fast gesagt, nichts verstanden haben. Und wenn wir nur einen Teil verstehen, aber das Wesentliche nicht, was hat es uns geholfen? Was hat die Religiosität der Menschen zur Zeit Jesus ihnen geholfen? Was hat ihnen geholfen, dass sie minutiös ihre Tradition hielten, dass sie auf alle Details achteten? Was hat es ihnen genutzt, wenn sie Jesus nicht erkannt haben? Was wird es uns heute nutzen, dass wir, ich weiß nicht, welche Details und welche Formen einhalten, aber nicht verstehen, worum es letztendlich geht? Diese Krise offenbart es, dass wir nicht verstehen, worum es geht, weil sonst wären wir wach, sonst wüssten wir die Uhrzeit, wir wüssten die Zeichen der Zeit zu erklären und wir wären nicht in völliger Ignoranz. Aber hier hat Jesus gesagt, in Vers 20, Johannes 3, wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht. So, Laodicea denkt, sie tut nur Gutes. Sie denken, sie sind in Ordnung, wie sie sind. Sie befolgen alles, auch wenn es sie in die Hölle bringt. Sie befolgen und gehen dem Irrtum nach, weil sie kommen nicht ans Licht, weil sie das Licht hassen. Warum hassen sie das Licht? Weil sie Arges tun. Aber sie sehen ja das Arge nicht, weil sie sagen, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Es wird dasselbe passieren wie zur Zeit Jesus. Die Geschichte wird sich eins zu eins und noch viel schlimmer wiederholen, nämlich dass die, die denken, sie würden auf Jesus warten, dass die, die denken, sie hätten verstanden, worum es geht im Prozess der Erlösung, in völliger Ignoranz leben. So, was hat den Menschen damals gefehlt und was fehlt uns heute? Ist es vielleicht dieselbe Erkenntnis? Was ist das, was den Menschen dazu bringt, dass er seinen Zustand nicht erkennen kann? Schauen wir es uns an. Wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, dass es eine Lehre ist, die die wichtigste Lehre ist. Und dass es nur zwei Lehrer gibt, Gott und den Drachen, und hinter den Drachen verstecken sich die Menschen. Und um den Menschen zu erreichen, braucht man etwas, was für alle Menschen wichtig ist. Und wir haben gesehen, dass Wirtschaft nicht für alle wichtig ist. Wir haben gesehen, dass Religion nicht für alle wichtig ist. Aber für alle ist Gesundheit wichtig. Deshalb ist die wichtigste Lehre, die Lehre, die damals die Juden zur Zeit Jesus nicht kannten und die wir heute als sogenanntes Volk Gottes nicht kennen, ist die Lehre über den Menschen. Wie sollst du von Erlösung sprechen, wenn du nicht weißt, wovon er erlöst werden soll? Wenn man den Menschen nicht kennt, dann weiß man ja nicht, wo sein Problem liegt. Die Lehre über den Menschen, oder besser gesagt, die falsche Lehre über den Menschen, ist das Schicksal unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Menschen, die das Licht Gottes nicht annehmen. Und es war das Schicksal der Menschen zur Zeit Jesus. Wir haben gesehen, dass wir heute in einer Welt leben, wo man sagt, wir haben uns selbst entwickelt, während Jesus sagt, wir sind geschaffen worden. Wir haben Identität in der alten Lehre, dass wir Schöpfer sind. In der Wahrheit sind wir Geschöpfe Gottes. In der Lüge sind wir nur aus einem Material, nämlich aus Atomen. In der Wahrheit sind wir aus Geist und Atomen oder Materie. Wir denken, die Materie steuert sich selbst. Eine Materie kann sich nicht steuern, nur durch den Geist kann man sie steuern. Gedanken haben ihren Ursprung im Gehirn, denkt die falsche Lehre und verkündigt es. Und die Wahrheit sagt, Gedanken können ihren Ursprung nur im Geist haben. Liebe, sagt die falsche Lehre, ist eine Emotion und die wahre Lehre sagt, es ist eine geistige Kraft. Es ist ein geistiges Element, das man nur in Gedanken umsetzen kann. Die Ideologie, Leben ist zentral. Alles dreht sich nur ums Leben, das heißt um die Gesundheit, ums Überleben. Deshalb verkriechen sich heute alle Menschen in ihren Häusern oder wer weiß wo hinter ihren Masken, nur damit sie ihr eigenes Leben bewahren. Aber Leben war noch nie zentral. Die Wahrheit sagt, der Sinn ist zentral. Wenn, und wir haben letztes Mal gesehen, der Feigenbaum keine Frucht bringt, dann wird er verdorren. Wenn die Rebe am Weinstock keine Frucht bringt, dann wird sie abgehauen, abgeschnitten. Auch wenn Leben in ihr ist, es ist das Ziel, Frucht zu bringen. Ohne Frucht, ohne Sinn ist die Existenz nicht berechtigt. Das heißt, wir leben nicht um der Existenz willen, sondern wir leben um der Aufgabe willen. Wir leben heute nicht, damit wir uns schützen vor irgendeiner Gefahr, sondern wir leben heute, um unser Leben zu geben, damit die Menschheit Christus erkennt. Wir leben nicht, um uns selbst zu bewahren, weil Jesus sagt, im Zusammenhang, in Lukas 17, im Zusammenhang mit dem Kommen Jesu, sagt er so deutlich wie noch nie. Vers 28, Lukas 17, desgleichen, wie es geschah zu den Zeiten Lot, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tage aber, da Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn soll offenbar werden. An demselben Tage, wer auf dem Dach ist und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, denselbigen zu holen. Desselben gleichen, wer auf dem Felde ist, der wende nicht um, nachdem das hinter ihm ist. Gedenket an des Lots Weib. Was hatte Lots Frau verloren in Sodom? Nun, alles. Jesus macht das so deutlich. Wenn nicht jeder auf alles verzichtet, was er hat, und das ist auch das Leben, kann er nicht erlöst werden. Und jetzt verkriechen wir uns alle, um unser Leben zu bewahren. Wir halten Abstand. Wir sind zu Feinden geworden. Und besonders werden die angefeindet, die versuchen zu zeigen, dass es falsch ist, auf sich selbst zu schauen. Gedenket an Lots Frau. Sie hat nichts mitnehmen können, weil die Engel haben sie an der Hand genommen. Aber ihr Herz blieb zurück und sie drehte sich um. Wer hat sie zu einer Salzsäule gemacht? Nun, Gott selbst. Für wen? Für uns heute. Weil der nächste Text sagt, wer da sucht, seine Seele zu erhalten, der wird sie verlieren. Und wer sie verliert, wird sie ihr zum Leben helfen. Meine Lieben, heutzutage sehen wir ganz deutlich und klar, wir haben von dem, was Jesus in der Schrift sagt, nicht verstanden, was wir verstehen sollten. Warum nicht? Warum sind wir in diesem furchtbaren Zustand, in dem wir genauso wie die Welt unser Leben bewahren wollen? Und vergessen, dass es nicht unseres ist. Unser Sinn ist es, unser Leben zu geben. Unser Sinn ist es, auch zu sterben, wenn es sein soll, um des guten Willens. Ich habe mit einer Schwester gesprochen, die hat ihren Schwiegervater zu sich nach Hause genommen, damit sie ihn pflegt. Und er ist krank geworden in diesen Tagen. Aber in dem Land, wo sie lebt, ist es gefährlich, ins Krankenhaus zu gehen, weil dort stirbt man dann sicher. Und so pflegen sie den Schwiegervater zu Hause und verbringen auch die Nacht mit ihm. Die Schwägerin, das heißt die Tochter des Mannes, kam zu Besuch, aber sie kam nur zu Besuch mit zwei doppelten Masken, hat ihren Vater nicht berührt, der so zu sagen im Sterben liegt, hat ihm nicht die Hand gegeben, hat ihm auch nicht das Gesicht gezeigt, weil sie wollte und will ihr eigenes Leben retten. Das nennt sich Liebe. Würde Jesus einem Sterbenden die Hand reichen? Würde er Angst haben, dass der Sterbende ihm sein Leben nimmt? Die Frau, mit der ich gesprochen habe, es ist ja ihr Schwiegervater. Wieso ist sie willig, ihr Leben zu lassen und ihn zu streicheln, ihn zu küssen, ihn zu ermutigen und neben ihm zu sein in den letzten Stunden seines Lebens? Wir nennen, oder ich nenne das Christentum. Aber wir haben das vergessen. Weil wir glauben und leben in einer Welt, wo es darum geht, das Leben zu bewahren. Die Worte Jesu waren und sind immer noch gültig. Niemand, der sein Leben bewahren wird, wird es erhalten. Er sagt nur ein paar Texte davor, so jemand nicht sein Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sein eigen Leben lässt oder hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Willst du wirklich ein Jünger Jesu sein, dann musst du auf alles verzichten, weil du hast ja sowieso nicht. Dann gehst du nicht noch ins Haus, um was zu holen, sondern du weißt, wohin du gehen sollst. Zu fliehen. Wovon? Woher? Aus dem Irrtum unseres Herzens und frei zu werden. Warum erkennt das berufene Volk Gottes Laodicea seinen Zustand nicht? Jesaja sagt, der Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Wir kennen unseren Zustand nicht, weil wir das Gesetz Gottes nicht kennen. Wir kennen Ursache und Wirkung nicht. Wir können sie nicht unterscheiden. Und wir wollen an den Wirkungen etwas verändern, nicht an der Ursache. Wir sind völlig ignorant. Was ist denn eine Krankheit, eine Ursache oder eine Wirkung? Was ist denn ein Virus, eine Ursache oder eine Wirkung? Wovor wollen wir uns schützen? Vor einer Wirkung oder vor einer Ursache? Von was wollen wir befreit werden, erlöst werden? Die Unkenntnis des Gesetzes hat katastrophale Folgen gehabt für die Menschen zur Zeit Jesu, weil sie hatten keine Kenntnis über sich selbst. Und sie hatten eine falsche Lehre über den Menschen. Die Juden zur Zeit Jesu dachten, die Römer sind das Problem. Und sie wollten einen Erlöser, der sie groß macht vor der Welt und befreit vor den äußeren Umständen. Die Laodizianer von heute denken, die anderen sind das Problem. Das Virus ist das Problem. Die Umwelt ist das Problem. Alles ist das Problem. Nur ich nicht. Die Unkenntnis über sich selbst. die falsche Lehre über den Menschen. War das Schicksal unserer Vorväter und wird auch das Schicksal derer sein, die sich heute nicht wachrütteln lassen, sondern bleiben in dem Irrtum ihres Herzens, zu denken, dass irgendetwas außerhalb von ihnen tödlich ist. Jesus kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass der Tod in uns steckt. Ich habe diese Skizze noch gezeigt und ich möchte sie noch einmal zeigen. Jesus kam nicht, um etwas außerhalb von ihm zu erledigen. Er kam, um das, was er aufgenommen hat, vererbt hat von seiner Mutter Maria, ans Kreuz zu nageln. Er kam, um den Tod durch den Tod zu besiegen. So steht es zumindest geschrieben in Hebräer Kapitel 2, Abvers 14. Nachdem nur die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er gleichermaßen teilhaftig worden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist der Teufel. Und erlöste die, so durch die Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Wessen Knechte? Des Teufels Knechte. Aber man ist des Teufels Knecht, weil man seiner Lehre glaubt, weil man denkt, man hat das Problem außerhalb und nicht innerhalb von sich. In Römer Kapitel 8, Vers 3 steht: Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches um der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Er verdammte die Sünde in sich selbst. Das Problem des Menschen liegt im Menschen, nicht außerhalb von ihm. Der Tod ist in uns, nicht außerhalb von uns. Deshalb müssen wir den Tod in uns töten und zum Leben kommen. Und wie sollen wir das tun? Außer, dass wir dem nachfolgen, der es uns gezeigt hat und für uns getan hat. Christus kam nicht, um uns vom Teufel zu befreien, dass er uns nicht mehr versuchen kann. Er kam, um uns zu befreien aus dem Gift, mit dem wir geboren sind. Erlösung ist ein innerer Prozess, kein äußerer Prozess. Und er führt zum Tode. Weil nur durch den Tod können wir den Tod überwinden. Das heißt, nur der Tod zerstört die Werke des Teufels. Er hat die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte. Der Satan wird verlieren, weil wenn das aus unserem Leben weg ist, hat er alles verloren. Dann hat er keine Kontrolle mehr. Und das hat er nicht gehabt über Jesus. Jesus hat es gekreuzigt. Er hat sein Leben gegeben, hat es nicht bewahrt. Er hat verzichtet auf seine göttlichen Attribute, um ein Mensch zu werden. Und er verzichtet in alle Ewigkeit als zweiter Adam und lebt als Mensch. Und verhüllt seine Gottheit in den Menschen. Das bin ich und du. Und wir sind geboren mit dieser Idee, wir sind Gott. Und diese Idee macht uns, dass wir nicht zugänglich sind für die Wahrheit. Es muss Gottes Gnade sein, dass er uns dazu bringt, ans Kreuz. Und mein sündiges Leben kam am 7. Juni 2003 zum Kreuz und ich bekam ein neues Leben, das Leben Jesu. Dieses bedeckte mein ganzes Leben zu, weil ich war verloren, aber das war noch nicht die ganze Erlösung. Jetzt muss ich in mir selbst befreit werden. Deshalb muss das Leben Jesu jetzt gegen den Irrtum kämpfen und ich muss Tag für Tag zum Kreuz, um das, was mich noch betrügt, dahin zu hängen, weil das Kreuz ist da, damit man das Alte kreuzigt, damit man aufgibt den Irrtum. Aber man muss dahin kommen, dass man innerlich das Leben Jesu Schritt für Schritt aufbaut und am Ende dahin kommt, dass man völlig befreit wird. Die Befreiung ist ein innerer Prozess, kein äußerer. Äußerlich haben wir die Vergebung, aber wenn wir innerlich nicht befreit werden, dann nutzt uns auch die Vergebung nicht. Deshalb müssen wir an den Punkt kommen, wo wir innerlich völlig frei sind. Dann sind die Werke des Teufels kaputt. Dann hat Satan ausgedient. Und genau das ist unsere Erziehung für diese letzten Tage in dieser Weltgeschichte. Wir müssen dahin kommen, dass Satan seine Macht über uns verloren hat. Und das kann er nur dadurch, dass wir innerlich mit nichts mehr mit ihm gleich sind. Innerlich halten wir mit nichts mehr an unser Leben, weil es ist ja nicht unser Leben. Jesus hat sein Leben nicht geliebt, bis in den Tod. Und so sind es auch die, die in Offenbarung die Sieger sind. Sie liebten ihr Leben nicht bis in den Tod. Das ist Befreiung. Satan konnte sie mit nichts aufhalten, ihr Werk zu tun. Aber es gibt eine gute Botschaft für uns. Die, die heute dieses Ziel erreichen, werden nicht mehr sterben. Die Macht des Todes ist und wird über uns gebrochen sein. Weil die 144.000, die erkauft sind von der Erde, erringen den Sieg auch über den Tod. Im 1. Korinther 15 wird es so schön beschrieben. Ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Nicht alle Menschen werden sterben. Die 144.000 kann weder der Zorn Gottes in den sieben Plagen töten. Niemand kann ihnen das Leben mehr nehmen, weil sie haben vollkommen das Leben Jesu. Ja, sie werden umgewandelt und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden, aber nie sterben, wenn wir heute willig sind, unser Leben zu geben, weil somit können wir es erhalten. Denn das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber das Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das da geschrieben steht: Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, nicht das Virus. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Das heißt, das Gesetz macht uns bewusst, wo wir unser Problem haben. Meine Lieben, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wieso? Weil wir ein Virus überwunden haben? Weil wir eine Atombombe überwunden haben? Weil wir unsere Umwelt gerettet haben? Wodurch wird der Tod besiegt? Meine Schrift, an die ich von Herzen glaube und nach der ich mich richte, sagt: Der Stachel des Todes ist die Sünde. Kein Virus. Keine Atombombe. Kein Schwert. Keine Pest. Nichts dergleichen ist der Stachel des Todes. Es gibt nur einen Stachel des Todes. Und das ist die sündige Natur, die uns keine Ruhe lässt und zur Sünde bringt. Dann, wenn Jesus kommt, werden wir ihn schauen. Und wir werden verwandelt werden. und wir werden dann schreien, als die, die den Tod nie gesehen haben, den auch nie schmecken müssen, weil wir willig waren, unser Leben zu geben, haben wir es erhalten. Weil wir willig waren, in den Tod des eigenen Ichs zu gehen und wussten, dass das Problem in uns liegt und nicht außerhalb von uns, haben wir uns nicht geschont, haben es auch nicht gefürchtet, weder vom Menschen noch vom Teufel, sondern sind schnurstracks den Fußspuren unseres Heilandes gefolgt, bis unsere Augen ihn gesehen haben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dieses Lied möchte ich eines Tages singen. Und ich hoffe, du auch. Amen.